Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend, ich freue mich auch. Hallo.
Das Jahr ist jetzt fast vorbei. Wie sieht dein persönliches Resümee aus?
Es war zumindest coronamäßig besser als letztes Jahr. Naja, ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht so Zeit gehabt, mir große Gedanken über so einen Jahresrückblick zu machen. Ich bin wie immer unerschütterlich optimistisch.
Das hilft auch ungemein, wenn wir gerade mal auf das tatsächliche erste Corona-Jahr gucken, ja. 2020, woran hast du da gerade gearbeitet, als dieser erste Lockdown kam, unmittelbar nach der Berlinale?
Auf der Berlinale war es wirklich so, dass hin und wieder, also 2020, das war auch die letzte Berlinale, auf der ich war, Leute auf mich zukamen und anfingen, von diesem Virus zu reden, und ich habe die alle für verrückt erklärt. Und bumm, 3 Wochen später war der Lockdown da. Und für mich war es so, dass ich damals in der Vorbereitung war für ein großes Netflix-Projekt. Der Billion-Dollar-Code, der wiederum jetzt seit Oktober auf Netflix zu sehen ist. Zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass plötzlich alles dicht gemacht wurde und es war völlig unklar, wann jemals wieder gedreht werden kann. Die Kita war zu und plötzlich waren wir alle auf uns selbst zurückgeworfen. Und dann passierte aber, dass mich der Lutz Heineking angesprochen hat, ob ich diese Corona-Serie machen will, drinnen. Das heißt, ich hatte am Anfang des Lockdowns gar nicht dieses in mich kehren und zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf, sondern ich bin sofort irgendwie in dieses Projekt reingesprungen und habe von zu Hause aus mit diesen ganzen Menschen eine Serie produziert. Das war insofern dann, glaube ich, schon recht speziell. Und der Billion-Dollar-Code, dieses Netflix-Projekt, die haben dann wirklich wahnsinnig viel in Bewegung gesetzt. Und es war dann auch eines der ersten Projekte in Europa, was wieder angefangen hat zu drehen. Und wir haben dann ab Juni, soweit ich weiß, in Budapest 4 Monate gedreht unter wahnsinnig strengen Corona-Maßnahmen.
Überhaupt, also Dreharbeiten unter Corona, was waren da die größten Herausforderungen? Auch für dich als Schauspielerin?
Das Absurde ist, dass man sich jetzt irgendwie schon dran gewöhnt hat, dass alle dauernd getestet werden. Und zum Glück ist es auch so, dass jetzt die meisten Leute ja mittlerweile schon geimpft sind, was einiges leichter macht. Ich glaube, das eine, was schwierig war und was uns dann nicht von anderen Branchen unterschieden hat, war am Anfang dieser Schock, dass wir wirklich gar nicht wussten, was passiert und ob es überhaupt wieder weitergeht. Und das natürlich ganz viele in existenzielle Sorgen gestürzt hat, inklusive mich selber. Und als es dann weiterging, es war wie so oft leider meistens eine Kohlefrage. Also die Frage war immer, wie ist das Geld dafür da? Weil unter Corona-Bedingungen drehen bedeutet, es dauert länger. Dadurch, dass die Leute Masken tragen müssen, müssen sie zwischendurch auch Pausen machen. Man muss Quarantänezeiten einhalten. Man muss anders reisen. Kann man überhaupt reisen?
Will man überhaupt reisen unter diesen Bedingungen?
Will man überhaupt reisen, genau. Und das war dann so ein ganz schmaler Grat, dass die Produzenten sich eben überlegen mussten, wo kriegen wir das extra Geld her? Und natürlich ist es auch passiert, dass das aus den sowieso schon knappen Budgets extra rausgenommen wurde. Also die Bedingungen wurden definitiv nicht einfach.
Du hast ja Kinder, mittlerweile 3 Jungs.
Ja.
Die Kitas waren geschlossen. Wie spielte sich denn so ein Alltag bei euch zu Hause ab?
In dem Moment, wo wir beide gedreht haben, war das eine sehr große Belastung. So, ich weiß, dass wir in einer privilegierten Situation sind und wir hatten die Möglichkeit, und es ging auch gar nicht anders, uns extra Kinderbetreuung dazu zu holen, sonst hätten wir nicht arbeiten können. Und in unserem Job ist es nicht so, dass man eben nicht hingehen kann, sondern man muss gehen, sonst ist man raus. Es war aber so, dass es schon, also das eine war, dass einfach die Kinderbetreuung organisiert werden musste, und das andere war, dass man aber nie wusste, macht es jetzt vielleicht wieder auf oder dann doch nicht, und dann 3 Tage. Und diese konstante Unsicherheit, das war schon wirklich echt krass. Unsere Kinder hatten insofern, glaube ich, Glück, dass die zu dritt sind, sicher auch noch hatten dann zu Hause. Und wir haben auch dann versucht, mit so im Rahmen der Kontaktbeschränkungen uns 1 oder 2 Familien auszusuchen, mit denen wir die auch dann nur ein Kind haben, mit denen wir die dann zusammenbringen hin und wieder. Aber ich glaube, für viele war das schon echt heftig. Und das ist auch das, was mich so, wenn jetzt nochmal gefragt wird, rückblickend auf das Jahr, was mich so traurig macht, ist, dass diejenigen, die wirklich am meisten unter dieser Pandemie gelitten haben und wo auch die Politik teilweise echt Scheiße gebaut hat, sind die Familien und die Kinder. So, und das macht mich schon auch wütend.
Und die Kultur?
Ja, klar. Familien, Kinder und Kultur.
Könnte man noch ein paar aufzählen, aber und das ist ja leider.
Ja, wobei Kultur kannst du ausbezahlen irgendwie, dass die Leute nicht vorm Nichts stehen. Aber so eine die Betreuung und auch vor allem, das ist ja Kindertagesstätten und Schulen sind ja keine Verwahranstalten. Da wird denen ja was beigebracht. Das ist ja eine andere Perspektive aufs Leben. Und das ist Zeit, die einfach verloren gegangen ist. Und das ist echt schade. Und dass dann die Fabriken aufbleiben, Hauptsache die Wirtschaft läuft und die Kinder dürfen nicht in die Schule und die Theater sind zu. Ach, das macht mich immer noch wütend und traurig.
Die alle sind zu, aber die Fluggäste sitzen dichte wie.
Genau.
Das alte Problem, das kein Mensch versteht. Ja. Deine drei Kinder sind ja noch sehr klein. Mhm. Wie habt ihr denen denn das erklärt? Oder hatten die überhaupt Fragen? Wie haben die das aufgenommen?
Erstmal fanden die super, wenn sie zu Hause bleiben durften. Und plötzlich haben lauter Erwachsene den ganzen Tag sich um sie gekümmert und die ganze Zeit gespielt. Und sie durften natürlich auch mehr gucken als sonst, was sie auch toll fanden. Wir dann irgendwann nicht mehr so toll. Sie sind zwar alle sehr jung, aber ich glaube, der Kleinste, der ist die Hälfte deines Lebens war Corona, der kennt es nicht anders. Der fragt doch immer, Mama, wo ist meine Maxe? Und die Maxe zieht er aber nur draußen an, weil drinnen ist es ihm zu stickig mit einer Maxe. Mhm. Also er versteht es überhaupt nicht. Und die beiden Größeren, die haben sich jetzt einfach darauf geeinigt, dass Corona ist ein Arsch.
Aber kann man zu
verstehen,
so auf den Punkt bringen,
ja, genau. Aber zu verstehen, was da wirklich los ist. Ich glaube, das war auch wichtig, das einerseits denen zu erklären, dass es da was gibt, was gefährlich ist und wo wir Einschränkungen uns auferlegen, um vor allem auch unsere Großeltern zu schützen und so weiter und so fort. Das haben die verstanden. Aber denen wirklich die ganze Dimension zu erklären, macht, glaube ich, nicht wirklich Sinn.
In diesem ersten Jahr, da kamen ja selbst wir Optimisten so an unsere Grenzen. Du hast eben gesagt, es gab auch bei dir so ein bisschen, ja, vielleicht Panik nicht, aber auch Ängste, wie geht's weiter? Mhm. Wie bist du denn damit umgegangen?
Viele haben ja auch dann Corona als Chance gesehen, mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, ob man überhaupt mit dem zufrieden ist, was man so veranstaltet und dem Hamsterrad, in dem man so vor sich hinrennt. Da, glaube ich, aber gibt es auch wieder zwei Welten. Das ist die eine Welt von der Familie, die eigentlich dann zu Hause damit beschäftigt waren, 3-, 4-, 5-fach Belastung zu haben, weil sie plötzlich Lehrer, Erzieher und ein Homeoffice hatten. Und die Leute, die eben privilegiert waren und zu Hause im Homeoffice saßen und über den Sinn des Lebens nachdenken konnten. Mhm. Also wirklich zum Reflektieren bin ich gar nicht so gekommen,
muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen, bei 3 Kindern und dann noch Job obendrauf. Ja. Aber hat dieses Jahr oder überhaupt diese Zeit deine Sicht auf Dinge verändert?
Was es vielleicht gemacht hat, ist, dass es mich wieder zurückgebracht hat oder erinnert hat an das, wo ich eigentlich mal losgestartet war, vor allem auch in meinen Teenagerjahren, was dann, wie glaube ich, bei vielen Menschen so verloren gegangen ist, dass ich mein Aktivistenherz wieder entdeckt habe. Ich habe mich jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl auch zum ersten Mal öffentlich positioniert und für die Grünen engagiert. Mhm. Und jenseits dessen bin ich recht aktiv, was Klimaschutz angeht. Und auch dieser Gedanke, dass, was ich gerade schon angedeutet habe, immer weiter rennen in diesem Hamsterrad und immer mehr und Wachstum. Und wir können alles nur über Wachstum lösen. Durch diese Pausetaste, die Corona gesetzt hat, ist der Gedanke bei mir nochmal ganz stark geworden. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, oder das hoffe ich zumindest.
Viele haben eben auch gesagt, diese Zeit hat sie einfach demütiger, ist immer so ein großes Wort, aber demütiger und dankbarer gemacht für die kleinen Dinge des Lebens, zum Beispiel für Gesundheit.
Ja, also dass einem bewusst geworden ist, dass einerseits wie wichtig Gesundheit ist, aber andererseits auch, und da war ich, glaube ich, aber aufgrund meines Jobs schon ganz gut drauf vorbereitet, dass Kontrolle eine Illusion ist. Wir denken immer, wir haben alles im Griff und es kommt dann doch meistens anders. Und hey, es ist okay. Und wir sind ja auch hier wirklich in einer sehr privilegierten Situation. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht Leute echt, gerade im Kulturbereich oder auch was die Pflegekräfte angeht, dass es die echt übermäßig getroffen hat und da ganz viel schiefgelaufen ist. Aber es gibt auch so viele Gegenden auf der Welt, wo es die Leute noch so viel härter getroffen hat. Das ist mir schon nochmal bewusst geworden, auf jeden Fall.
Heute Abend gibt es eine große Premiere für dich. 21.45 Uhr eine neue Anwaltsserie. Die erste von 8 Folgen. Mhm. Legal Affairs. Und du verkörperst da die Rolle einer Star-Medienanwältin. Das klingt spannend. Was ist denn das für eine Rolle?
Legal Affairs ist eine 8-teilige Serie, wie du schon sagtest. Und die Rolle, die ich dort spiele, das ist Leo Roth. Und Leo Roth ist eine Medienanwältin, die eigentlich den ganzen Tag damit verbringt, sich darum zu kümmern, dass Klienten von ihr, dass deren Privatsphäre nicht verletzt wird. Da sind die Klienten sowohl Promis als auch nicht Promis. Und sie setzt sich aber auch ein für Pressefreiheit. Das sind wirklich alle Fragen, die das Medienrecht betreffen. Und das ist eine Serie, die in 8 Folgen jeweils in einer Folge einen abgeschlossenen Fall hat. Aber wir haben auch über die ganze Serie, die ganzen 8 Folgen, gibt es einen sogenannten, nennt man heutzutage so, horizontalen Fall, wo Leo selber in politische und private Intrigen in der Berliner Politik verwickelt wird. Und Leo ist eine ziemliche Herausforderung für mich gewesen, weil die Frau eine ständige Grenzüberschreitung ist. Also diese Figur, ich finde das sehr spannend, weil es eine weibliche Antagonistin im Zentrum eigentlich ist. Und am Anfang findet man, ich weiß gar nicht, ob man die unbedingt mag, wenn man zuerst mal einschaltet. Ich hoffe aber sehr, dass man sich darauf einlässt. Die geht einerseits macht sie wirklich alles, um die Grenzen der Privatsphäre oder die Intimsphäre ihrer Mandanten zu schützen. Aber für sich selber akzeptiert sie überhaupt gar keine Grenzen und überschreitet die sowohl in Bezug auf sich selbst als auch andere Leute. Und das, ja, was da unsere Autoren sich ausgedacht haben, ist ziemlich spannend.
Wie viel Lavinia steckt da in dieser Rolle?
Ja, das ist immer eine gute Frage.
Die Frage muss ja immer an der Stelle kommen.
Weil natürlich, es ist auch interessant, wenn man über diese Serie spricht, wo es über genau diesen schmalen Grat zwischen Öffentlichkeit und Privatheit geht, gleichzeitig auch das dann wieder thematisiert, weil das ja Thema der Serie ist. Das ist irgendwie so ein bisschen Brainfuck. Aber es ist so, dass egal welche Rolle, es bin ja immer ich. Mhm. Es bin ja ich als Person mit meinem Körper, mit meiner Stimme, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, die das macht. Und trotzdem verstecke ich mich hinter der Rolle, um sie ausfüllen zu können. Und zum Beispiel gibt es bei Leo, was die betritt einen Raum und die geht mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit davon aus, dass die Leute sich dafür interessieren, was sie zu sagen hat. So, und die hat auch ein ganz großes Machtbewusstsein. Und das ist was mir erstmal eher fern liegt. Und es hat mich schon einiges gekostet, da hinzukommen und einiges an Vorbereitungen. Mhm. Genau, und sie hat auch einen sehr starken Kompass dafür, was richtig und was falsch ist. Und ich zweifle, glaube ich, eher schneller und hinterfrage schneller. Wobei das Nicht-Zweifeln der Leo auch im Laufe der Serie auf die Füße fällt, glaube ich. Genau, ja.
Sie ist ja auch sehr ehrgeizig.
Ja, die ist ziemlich ehrgeizig und sie ist eine Getriebene, auf jeden Fall.
Ehrgeiz bei dir?
Ehrgeiz?
Das ist eigentlich ein komisches Wort.
Ja,
ne, das so
ich überlege gerade Ehre und Geiz.
Ja.
Ja, das könnte man jetzt philosophisch auseinandernehmen. Mhm. Also ich mache gerne das, was ich mache und ich bin total stolz drauf, wenn das, was dabei rauskommt, nicht nur mir gefällt, sondern auch anderen Leuten. Ich glaube aber, das ist, und ich finde, mir ist auch total bewusst, wie wichtig, also ich glaube, Ehrgeiz hat ja immer damit zu tun, dass man Anerkennung haben möchte. Mhm. Und ich glaube, dass es psychologisch total wichtig ist, dass man Anerkennung bekommt von Leuten, die einem wichtig sind. Aber ich, anders als Leo, glaube ich nicht, das kann nicht das Einzige sein. Wenn man mich fragt, was wir schon hatten, unerschütterlicher Optimismus. Und ich glaube dann eher an die Liebe als die Liebe. Auch wenn es kitschig klingt. Oh nein, jetzt habe ich es gesagt, aber ja.
Bist du ein Perfektionist?
Ja.
Mit anderen auch oder nur mit dir selbst?
Vor allem mit mir selber. Perfektionistin, ja. Also ich sagen wir mal so, ich bin gerne perfektionistisch, ich verzeihe mir aber auch, wenn es schief geht. So, und es passiert sehr oft. Und in meinem Perfektionismus stolper ich auch oft über meine eigenen Füße und organisiere Dinge falsch und stehe zu falschen Zeitpunkten an falschen Orten und bin auch gerne mal eine Stunde zu früh oder eine Stunde zu spät. So, aber grundsätzlich mag ich sehr gern, wenn Dinge funktionieren.
Maxi Monicek war gerade hier, der hat gesagt, seit er Kinder hat, ist er alles andere, aber kein Perfektionist mehr.
Ja, in Bezug auf die Kinder wahrscheinlich weniger. Es geht ja auch dann gar nicht mehr. Nee, so viel zu organisieren, da geht natürlich irgendwas schief.
Ja. Ja. Was muss denn überhaupt eine Rolle haben, dass sie dich packt, wenn du das liest, dass du sagst, ja.
Die muss mich überraschen. Ich finde es immer gut, wenn da was ist, was anders ist, als man es erwartet. Und was spannend ist, jetzt gerade auch an der Deo Roth zum Beispiel, ist, wenn eine Figur ambivalent ist. Wenn lange nicht klar ist, also wenn sozusagen so moralische Kategorien erstmal keine Rolle spielen, ob gut oder böse, sondern wenn da einfach eine Welt aufgeht, die ich so nicht kenne. Ja, wenn sie, ja, ich glaube, überraschend ist es das. Und dass es Leo ja hat, die ist ja auch manipulativ und impulsiv. Und das sind erstmal Charaktereigenschaften. Ich will jetzt mit der nicht unbedingt Kaffee trinken gehen, aber auszuloten, dass es das auch gibt. Das war bei Leo der Fall. Und ich habe vorher lustigerweise auch in dem Billion-Dollar-Code eine Anwältin gespielt. Die hat sich, während sich Leo, ich würde mal sagen, für den Schatten entscheidet und dafür sich interessiert, hat diese andere Anwältin wirklich im ganz klassischen Sinne fürs Gute gekämpft. Fand ich auch toll, so eine Figur zu haben, die auch ehrgeizig ist. Es wird anscheinend immer wieder an mich herangekommen. Was soll man dazu sagen? Und dass die hat sich fürs Licht entschieden. Und da war es aber so beim Billion-Dollar-Code, dass vor allem auch ich das Gefühl hatte, dass diese Geschichte unbedingt erzählt werden muss. Da ging es um die Firma Art & Com, eine Berliner Firma, die in den 90er Jahren einen Algorithmus entwickelt hat, der letztlich die Basis war, auf der dann Google Earth entwickelt wurde. Und die waren die Ersten, die es geschafft haben, Rechtsstreit anzustrengen gegen Google. Mhm. Was seitdem in Amerika nicht nochmal passiert ist. Und das war so eine David-gegen-Goliath-Geschichte, die mich auch total gepackt hat. Also es ist immer eine Mischung aus Figur und Geschichte, was es wert ist zu erzählen. Und es ist auch so, dass was mich jetzt gerade interessiert, war mir vor 5 Jahren vielleicht egal. Oder jetzt, was mich jetzt gerade nicht interessiert, interessiert mich in 5 Jahren wieder. Also ich habe immer das Gefühl, die Rollen finden einen schon zum richtigen Zeitpunkt.
Es gibt keine Zufälle.
Ja, oder gerade nur Zufälle, wer weiß.
Lass uns noch mal ein bisschen auf die Themen gehen. Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, denn es ist ja wirklich hochbrisant und hochaktuell, was ihr da für Themen anspricht.
Ja, das Thema, was mich so angeschrien hat, als ich das erste Mal, ich habe nicht zuerst die Drehbücher gelesen, sondern so ein Treatment, was sie zusammengestellt hatten, war wirklich so diese große Frage in unserer Medienwelt, wer hat die Deutungsmacht über die Bilder? So, wer entscheidet, wie was wirkt und wie was ankommt? Und das fand ich erstmal total spannend. Und dann beschäftigen sich einige der Fälle dezidiert, und es schwingt aber bei allen Fällen immer mit, diese ganze Ebene von Hate Speech im Internet, Fake News, Shitstorms, diese ganzen Sachen, mit denen wir, oder Social Media im Großen und Ganzen, mit der wir uns ja auch ganz viel beschäftigen.
Rassismus, Extremismus.
Genau. Mhm. Und da habe ich total angedockt, weil ich auch immer wieder, also ich halte mich eigentlich davon fern, aber jetzt im Vorfeld zur Vorbereitung auf die Serie habe ich mir dann schon mal den einen oder anderen Shitstorm angeschaut. Und zu gucken, mit was für einer Häme Menschen ihren Mist über andere Leute auskippen, nur weil sie dieser Person nicht gegenüberstehen, das finde ich total erschreckend. Und ich verstehe es auch. Ich weiß auch nicht, was man davon hat. So. Oder was für ein Frust da irgendwie raus muss. Genau, und dann gleichzeitig sehe ich das natürlich auch bei den Themen, dass ich mir dann auch frage, wie will ich, also zum Glück sind meine Kinder jetzt noch zu klein, als dass sie Handys hätten. Aber natürlich interessieren sie sich sehr für Bildschirme. Und ich frage mich auch, wie kriegt man da, also was muss im Bildungssystem passieren, dass junge Menschen auf diese Form der Kommunikation vorbereitet werden. Weil früher hat es gereicht, wenn ich in der Schule mehr oder weniger gelernt habe, wie eine Bibliothek funktioniert, so wie ich zu Informationen kommen. Mhm. Aber im Internet brauchst du ja ganz andere Skills. In meinem Umfeld sehe ich noch nicht, dass da wirklich sich Dinge groß verändert haben. Haben wir auch eine Pandemie gesehen mit der Digitalisierung in den Schulen. Das scheint ein bisschen schwierig zu sein.
Absolut. Bis heute. Ja. Und ihr hattet ja auch eine tolle Beratung, Dr. Christian Scherz, der die Serie auch mitentwickelt hat.
Ja, Christian Scherz ist ja selbst Medienrechtsanwalt hier in Berlin. Und der hat Inspiration zu der Serie gegeben und der stand uns auch beratend zur Seite. Genau. Wir, also sowohl die Regisseurin, also es gab 2 Regisseure, aber die eine, die länger dabei war und federführend war, die Randa Schahut und ich, wir haben Christian auch sowohl in seiner Kanzlei begleiten dürfen, wobei natürlich immer das Mandantengeheimnis gewahrt blieb und wir da nicht irgendwelche Interne ausgeplaudert bekommen haben und haben ihn auch uns vor Gericht angeschaut, zu Recherchezwecken. Und das war ziemlich spannend. So.
Was hat dich da am meisten überrascht? Also das ist ja schon was Besonderes, das ist eine ganz andere Welt.
Ist eine total andere Welt. Was ich gerade an der Person von Christian spannend fand, was ich auch versucht habe, für Leo so mitzunehmen. Also das eine ist, ich konnte den ja nicht nachmachen, weil mich jetzt immer gefragt wird, wie ist es denn, Christian Scherz zu spielen? Ich spiele natürlich nicht Christian Scherz, ich spiele Leo Roth. So. Und wenn ich eine Figur spiele, muss ich mir ja klar werden, auch wenn das nicht ausgesprochen wird im Film selber, was sind ihre größten Ängste, von was träumt die nachts, was mag die gern, was liebt die, das sind alles sehr intime Dinge, die ich mit mir ausmache, die kann ich ja nicht bei Christian Scherz abschauen. So. Also der Kern von der Figur muss ja immer aus mir herauskommen und von dem, was die Autoren mir anbieten und die Autorinnen. Und trotzdem aber war es ganz spannend, bei Christian zu sehen, wie er unglaublich präzise in der Sache argumentiert. Also während ich jetzt hier irgendwelche Bandwurmsätze, die kein Ende finden, mit paar Thesen und dann am Ende ein Fragezeichen, das würde dem niemals passieren. Der argumentiert wahnsinnig präzise und auf den Punkt. Und gleichzeitig hat er zwischendurch so eine Berliner nonchalante Schnodderigkeit und sowas Hingeworfenes und manchmal auch Rotziges. So eine Mischung, die fand ich total spannend. Und ich habe zum Beispiel ganz konkret, weil ich das einfach lustig fand für eine Figur wie Leo, die auch definitiv einen Narzissmus mitbringt, der hat so eine total schwungvolle Unterschrift, die am Ende so hoch geht. Und dachte ich, geil, das mache ich auf jeden Fall, das brauche ich. Oder oft vor Gericht hätte ich mich, wenn ich es nicht gesehen hätte, niemals getraut, habe ich auch mit der Kostümbildnerin abgesprochen, die lassen einfach völlig rotzig ihre Robe offen. Was ich jetzt als Außenstehende erstmal denke, oh, das ist doch respektlos gegenüber dem Gericht, aber das scheint hier in Berlin macht man das so.
Berlin
das
haben ist wir immer alles anders.
Ja, anscheinend, weißt du? Genau. Berlin ist oft alles anders. So, und dann, solche Sachen haben wir natürlich total gerne mitgenommen und er hat auch uns natürlich dann fachlich beraten. So Sachen wie, vor Gericht spricht man etwas wie STGB, spricht man das aus oder sagt man Strafgesetzbuch? Nein, man sagt STGB und dann sagt man 1,46 und nicht 146 und diese ganzen Feinheiten, die es authentisch machen, so eine Sachen hat er uns natürlich, wir sind durch die Drehbücher gegangen, hat er uns alles erklärt.
Und es ist auch so eine ganz temporeiche Erzählweise.
Ja, ist interessant, dass es als temporeich wahrgenommen wird, ist es auch. Es ist so, dass es sehr nah an der Hauptfigur dranbleibt und das filmische Konzept von der Regisseurin und dem Kameramann Julian Hohndorf war, dass die es fast dokumentarisch drehen wollen. Also sie wollten eigentlich dem Zuschauer das Gefühl geben, dass er dabei ist. Das heißt, sie haben viel Handkammer gemacht, die waren ganz nah an mir dran, sie haben ganz oft sich überraschen lassen, wir haben wenig Proben gemacht, dafür aber viele Takes. Und der Effekt, der dann da ist, ist, dass es sich extrem fiebrig und sehr schnell erzählt anfühlt. Wenn man aber genau hinschaut, kann man feststellen, dass es gar nicht unbedingt ein Schnittgewitter ist, also dass unterschiedliche Takes zusammengeschnitten werden, sondern dass es ganz oft ein langer Take ist, der aber in sich sehr bewegt ist. So, das ist es was für die Filmkonnoisseure. Ja, mein Zuschauer mag das nicht interessieren. Spannend. Aber das gibt, glaube ich, gibt dem so ein Gefühl von Echtheit, was auch heißt, dass viele Leute federn lassen müssen, weil es halt ganz oft unperfekt ist. Ich bin zwar toll geschminkt, habe geile Klamotten an, aber ich sehe ganz oft nicht perfekt aus wie die glamouröse Anwältin. Und auch der Kameramann ist nicht immer ganz zufrieden mit dem Framing. Und alle Gewerke haben teilweise federn lassen müssen, aber das war Konzept, weil sie gesagt haben, dadurch bekommen wir so ein echtes Gefühl. Und ich bin gespannt, das Feedback zu bekommen, ob sich das überträgt oder nicht. Also war interessant, das auszuprobieren.
Absolut spannend. Heute Abend können wir das erste Mal gucken, 21.45 Uhr, also quasi direkt im Anschluss an uns jetzt hier im Promi-Talk Legal Affairs. Ja. Und dann natürlich in der Mediathek. Ja. Alles auch nochmal zum Nachgucken. So, in 5 Tagen ist Weihnachten. Ja. Wie sieht Weihnachten im Hause Wilson aus?
Weihnachten im Hause Wilson, klassisch. Baum, Geschenke.
Wer schmückt bei euch?
Ich. Und ich werde dieses Jahr das erste Mal, ich möchte keine Umweltsauerei als Weihnachtsbaum haben. Ich werde da so einen wiederverwendbaren Weihnachtsbaum, nicht aus Plastik, sondern aus Holz. Mal gucken, wie es ankommt.
Eher bunt oder auch eher klassisch?
Bunt. Ja, nee, klassisch. Weil ganz bunt, also klassisch, aber bunt. Mhm. Also wirklich über Generationen haben sich bei uns im Keller Koffer angesammelt mit diversen Weihnachtsschmuck.
Und, wo nicht?
Genau. Und da wird aber, sage ich wirklich den Kindern, so, hier ist die Kiste, wir machen. Und alle hängen so, wie sie Lust haben. Und es sieht dann meistens recht chaotisch aus. Und dann kommen noch ein paar Lichterketten außenrum. Und das ist dann, ich würde mal sagen, der Baum war es schon immer und wird es dieses Jahr vielleicht noch mehr ziemlich punkig. Genau, und dann Hauptsache Zeit gemeinsam verbringen und gutes Essen.
Und Weihnachten mit Kindern ist ja sowieso das Schönste, was
gibt. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem die Kinder da sind, macht Weihnachten plötzlich wieder Sinn.
Ja, Essen, habt ihr da was Klassisches?
Ja.
Angeblich essen ja die Berliner Würstchen mit Salat. Das habe ich als Berlinerin abends da noch nie gegessen.
Ich habe das auch schon oft gehört, dass die Berliner diese Würstchen mit so einem Kartoffelsalat und aber das Problem mit Berliner Kartoffelsalat ist, ich komme aus Bayern und diese Mayo im Kartoffelsalat, irgendwie komme ich da nicht. Ich bin seit 20 Jahren hier, ich liebe Berlin über alles, aber mit diesem Kartoffelsalat komme ich nicht klar. Eigentlich war es immer so, dass wir auch weg von... Die Idee war, dass man es schafft, ein Essen zu machen, das wirklich allen schmeckt. Das war in den letzten Jahren dann eine vegetarische Lasagne. Oder eine, was meine Mutter sehr gut macht, eine Melanzane. Das ist so ein Auflauf.
Das liebt meine Mama auch.
Ja, mit Auberginen. Aus Auberginen, genau. Sehr deftig, sehr schwer und ja, sehr lecker.
Und erster Weihnachtsfeiertag dann Gänsebraten.
Ich kann nicht so gut braten. Nee.
Ist auch weniger vegetarisch natürlich.
Ja, wobei ich es meinen Kindern freigestellt lasse, was sie essen möchten.
Wie sieht es denn aus mit Weihnachtsgeschenken?
Weihnachtsgeschenke. Großes Thema bei uns. Die Kinder interessieren sich natürlich immer nur für die Geschenke und ich muss dann ganz oft die Spielverderberin sein, weil ich sage, so viele Geschenke gibt es vielleicht nicht dieses Jahr, weil dann gibt je mehr Geschenke, desto mehr Streit. Und was wir dieses Jahr auch auf jeden Fall zusammen machen, ist, dass wir, ich engagiere mich ja schon länger für die Kinderrechtsorganisation Save the Children und die haben so ein Paket, was man kaufen kann, der Weltentdecker. Auch für Kinder, wo Kinder darüber informiert werden und teilhaben an Aktionen, die es gibt für andere Kinder in der Welt, denen es nicht so gut geht wie ihnen selber. Und das ist sehr spannend und sehr liebevoll aufbereitet und das ist verbunden mit einer Spende. Und jeder, der jetzt seinen Kindern noch was Sinnvolles, ich glaube so ab 5, 6 Jahren verstehen die das, was Sinnvolles zu Weihnachten schenken will, kann ich nur empfehlen, geht auf die Website von Save the Children. Das ist wirklich eine sehr vertrauenswürdige Organisation. Die machen tolle Sachen auf der ganzen Welt. Und vor allem dieses Weltentdeckerprogramm ist wirklich als Kindergeschenk total zu empfehlen.
Dann lass uns einen kurzen Blick nochmal aufs nächste Jahr gucken. Mhm. Wie geht's da los für dich?
Im Februar ist geplant, dass ich einen Kinofilm mache. Das ist eine Adaption von einem Roman, der heißt Der Pfau, Isabel Bogdan. Das ist eine Gruppe von Bankern, die in ein Retreat geschickt werden in den schottischen Highlands. Und da führt der Lutz Heineking wieder Regie, mit dem ich schon die anderen Eltern gemacht habe und auch diese Corona-Serie. Und das ist das dritte große Projekt, was wir zusammen machen. Das ist sein erster Kinofilm. Und ich bin gespannt, ja.
Dann wünsche ich viel Erfolg erstmal. Schöne Weihnachten.
Ja, danke sehr.
Guten Rutsch in ein gesundes und ja, gutes neues Jahr.
Danke, wünsche ich dir auch.